ARD.
Für Musliminnen und Muslime unter uns beginnt in diesen Tagen der Fastenmonat Ramadan.
Nicht nur für mich, sondern für alle Muslime ist der Ramadan heilig.
Wenn wir unseren Döner teilen, können wir halt auch unsere Feste teilen.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Heute ist Montag, der 11. März und das ist in diesem Jahr der Beginn des Fastenmonats Ramadan.
Und der hat eine große Bedeutung für die Identität der Muslime. Auch in Deutschland natürlich. Etwa 5,5 Millionen Muslime leben nämlich bei uns. Ein großer Teil, ich sag mal so 4/5, fastet zumindest teilweise.
Was das bedeutet, klären wir später. Wir schauen aber auch auf die politische Lage heute. Denn der Fastenmonat hat begonnen in einer besonderen Zeit für Muslime. Viele machen sich doch Sorgen wegen des Krieges im Gazastreifen, aber auch Sorgen um den Zusammenhalt hier in Deutschland.
Kanzler Scholz hat in einer Videobotschaft gesagt, dass er eben diese Sorgen hört und einen friedvollen Ramadan gewünscht. Und auch er hat sich auf beides bezogen, eben das Zusammenleben hier bei uns, die Muslime als Teil unserer Gesellschaft, aber auch die Situation im Nahen Osten.
Das tun wir heute auch. News Junkies, die Ramadan-Ausgabe mit Martin Spiller.
Und Christina Fehmöbus. Hallo.
Hi. Happy Ramadan. Klingt ungewohnt, aber so ein Schriftzug, garniert so mit Halbmond und Sternen, der leuchtet seit gestern Abend in einer Fußgängerzone in der Innenstadt von Frankfurt am Main. Zum ersten Mal in einer deutschen Stadt.
Das Ganze zusammen mit Köln, dort nämlich in der Venloer Straße im Stadtteil Ehrenfeld, hat ein Verein ebenfalls dafür gesorgt, dass eine Lichtinszenierung leuchtet von heute bis zum 9. April.
Genau, so lange dauert er, der Ramadan, der Fastenmonat.
Unter den Organisatorinnen waren auch Sanja Bektasch und ihre Schwester.
Es ist jetzt nicht wir auch, sondern unsere Intention ist es ja, die Stadt zu verschönern und unser Fest halt öffentlich zu feiern. Wenn wir unseren Döner teilen, können wir halt auch unsere Feste teilen.
Es ist auch mal eine Möglichkeit, diese Vielfalt, in der wir leben, zum Ausdruck zu bringen.
Ein bisschen erinnert das ja schon auch an Weihnachten. Also einerseits in bestimmten Vierteln einfach ein kulturelles Ereignis, bei dem man vielleicht auch als Nicht-Muslim Freude haben kann, wenn es da so schön geschmückt ist und so. Andererseits aber klar, religiöses Fest war Weihnachten ja auch mal.
Und wie bei Weihnachten gibt es natürlich auch eine Geschichte rund um Ramadan. Ramadan, das ist der 9. Monat im islamischen Jahr. Und nach islamischer Überzeugung wurde da dem Propheten Mohammed der Koran offenbart vom Erzengel Gabriel. Und jetzt nochmal ganz genau der Deep Dive. Das Ganze, das geschah nach dem islamischen Glauben im Jahr 610 und zwar am 27. Tag des Ramadan. Damals hat dann die sogenannte Nacht der Bestimmung stattgefunden, der heute im Ramadan gedacht
wird. Die Nacht der Bestimmung.
Mhm, so ist das. Naja, ganz kurz gefasst, deshalb steht das Fest ganz im Zeichen der inneren Einkehr, des sozialen Engagements und der persönlichen Läuterung. Es ist auch ein Monat der guten Taten, denn dann unterstützen sie auch Bedürftige. Dazu sind sie zumindest aufgerufen.
Aber sie essen einen Monat lang nicht.
Naja, wir müssen vielleicht auch ein bisschen genauer erklären, warum nicht oder was da erlaubt ist und was nicht.
Übernehme ich. Also, von der Morgendämmerung bis Sonnenuntergang gilt nicht essen, nicht trinken. Was am Anfang gar nicht leicht ist, erzählt Hülya Bektas aus Berlin.
Man bekommt nicht so viel Hunger, aber durstig ist man trotzdem. Aber halt nur so ein paar Tage, wenn man gefastet hat, schafft man es schon ein bisschen zum Ende.
Durch diesen Arbeitsstress vergisst man halt dann, dass man jetzt fastet und diesen Hunger, das vergisst man halt. Und da kommt man nicht dazu, irgendwie an Essen und Trinken zu denken.
Ergänzt Ehemann Hüseyin, der eine Bäckerei betreibt. Konkret geht's morgens los und zwar, sobald man in der Morgendämmerung einen weißen von einem schwarzen Faden unterscheiden kann. Mhm. So heißt es jedenfalls im Koran. Und ja, eben bis zum Sonnenuntergang.
Na, man muss aber ja auch sagen, dass es nicht nur ums Essen und Trinken geht.
Genau, also auch reden zum Beispiel soll man nur das Nötigste. Parfum soll man nicht benutzen.
Rauchen sollte man auch nicht und Sex, der ist auch verboten. Dafür gibt es dann aber das Iftar, das gemeinsame Abendessen und damit wird das Fasten täglich dann auch beendet.
Genau, also ein gemeinsames Fastenbrechen. Darauf freut sich Hülya Bektas immer ganz besonders.
Das Schönste ist halt, dass wir halt alle gemeinsam mitessen. Das macht halt dann Spaß, mit der ganzen Familie zusammen zu essen zum Abend.
Nur vorzeitig abbrechen sollte man das Ganze nicht.
Wenn wir mit Absicht das abbrechen, dann müssen wir halt als Strafe so 62 Tage nachfasten. Als ich noch so 15, 16 Jahre alt war, konnte ich halt dann nicht aushalten, habe ich dann getrunken und halt so in der Winterzeit habe ich dann 62 Tage dann als Strafe nachgefastet.
Strafe muss sein.
Ja, ich finde das eine ganz schöne Herausforderung, aber auch insbesondere dann für kranke oder ältere Menschen.
Genau, die sind deshalb auch vom Fasten ausgenommen. Also auch Schwangere, jüngere Kinder, für Ältere ist es freiwillig. Also alle, die irgendwie körperlich nicht in der Lage sind. Auch Reisende sind befreit, die können dann das Fasten nachholen. Und Soldaten im Krieg.
Und da sind wir schon direkt beim nächsten Punkt, die Lage im Nahen Osten, im Gazastreifen. Da klingt Fastenmonat ja schon etwas zynisch, also wenn Menschen ohnehin schon hungern müssen.
Was genauso zynisch ist, dass die islamistische Hamas zum Ramadan mit Terror droht, mit einem Aufstand im besetzten Westjordanland, im Monat der guten Taten? Und es gibt ja auch nicht nur die Hamas, es gibt im Norden, im angrenzenden Libanon auch noch die Hisbollah. Auch die könnte ihre Angriffe verstärken.
Ja, also die Situation ist absolut angespannt im Ramadan. Das Eskalationspotenzial total groß. Eben auch, weil zum Beispiel Anschläge während des Ramadan in der Vorstellung der Islamisten, das muss man sich mal vorstellen, als besonders erstrebenswert gelten sollen.
So klingt das dann bei der Hamas.
Unsere Familien in Jerusalem, dem Westjordanland und dem besetzten Land sind aufgerufen, ab dem ersten Tag des Ramadans zur Al-Aqsa-Moschee zu reisen. Sie sollen jeden Moment in einen Zusammenstoß und eine Konfrontation mit dem Feind verwandeln.
Ja, die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg, mitten in der Altstadt von Jerusalem, ein ganz wichtiges Symbol, die drittwichtigste Moschee des Islam überhaupt. Und während des Fastenmonats Ramadan werden dort täglich Zehntausende Gläubige erwartet. Nicht um im Sinne der Hamas zu eskalieren, wie eben beschrieben, sondern aus Glaubensgründen. So wie zum Beispiel auch dieser Verkäufer hier.
Nicht nur für mich, sondern für alle Muslime ist der Ramadan heilig. Dann gehen meine Frau, ich und meine Kinder zur Al-Aqsa-Moschee. Es gab schon vor dem Krieg Beschränkungen, aber seitdem haben sie extrem zugenommen.
Die Nervosität ist groß in Israel, die Angst vor Anschlägen vor allem in Jerusalem. Israels Sicherheitsminister, Mitglied einer rechtsextremen Partei, der hatte deshalb sogar verlangt, den Zugang von Muslimen zum Tempelberg während des Ramadan zu verhindern.
Ja, und zwar auch von muslimischen Israelis, ne? Also den eigenen Staatsbürgern. Das ist schon mal eine andere Nummer. Palästinensische Flüchtlinge, also etwa aus dem Westjordanland, die haben schon seit den Terrorangriffen der Hamas vom 7. Oktober kaum die Möglichkeit, den Tempelberg zu erreichen. Das Westjordanland ist für die weitgehend abgeriegelt. Aber Netanjahus Sicherheitsminister, dem ging es um muslimische Israelis.
Da hat unter anderem die Armee gesagt, es wäre eine Provokation, ein viel größeres Sicherheitsrisiko. Und am Ende hat sich auch Premier Benjamin Netanjahu dagegen entschieden.
Israels Politik war es immer und wird es immer sein, die Religionsfreiheit für alle zu sichern. Wir werden alles unternehmen, um die Religionsfreiheit auf dem Tempelberg zu gewähren und gleichzeitig die Sicherheit berücksichtigen.
Also die Lage ist super angespannt und nicht zuletzt deswegen wollten die USA eine Waffenruhe im Gazakrieg erreichen und das Ganze eben schon vor Beginn des Ramadan. Präsident Joe Biden hat im US-Sender MSNBC gesagt, ich will eine Feuerpause sehen, beginnend mit einem großen Gefangenenaustausch für einen Zeitraum über 6 Wochen und darauf könne dann aufgebaut werden.
Ohne Erfolg bislang übrigens, auch wenn die Verhandlungen in Kairo noch weitergehen.
Ja, aber jetzt nochmal zu Biden. Das sind schon ungewöhnlich deutliche Töne. Lange war man in Washington als Israels engsten Verbündeten ja schon echt gegen eine Waffenruhe und verhindert. Und es wurden auch UN-Resolutionen verhindert, gleich ganze 3-mal per Veto.
Das stimmt, aber man darf halt nicht vergessen, dass Wahlkampf ist in den USA. Und bei vielen Wählergruppen, die traditionell eher auf Seiten der Demokraten stehen, da bröckelt die Zustimmung doch. Zum Beispiel auch bei jüngeren Wählern und in muslimischen Communities. Viele fordern eine härtere Gangart gegenüber Netanjahu.
Ja gut, die scheinen sie jetzt auch zu bekommen, denn Biden übte in dem Interview auch scharfe Kritik an Netanjahu. Ich zitiere nochmal, er schadet Israel mehr, als dass er Israel hilft. Netanjahu habe zwar das Recht, Israel zu verteidigen und die Hamas weiter zu bekämpfen, aber er müsse den unschuldigen Leben größere Aufmerksamkeit schenken.
Und den Forderungen nach einem Waffenstillstand zum Ramadan, den hat sich jetzt auch noch einmal Bundeskanzler Scholz angeschlossen in einer Videobotschaft. Waffenstillstand zum einen, damit mehr humanitäre Hilfe in Gaza ankomme, aber, und da vergisst Scholz eben auch die andere Seite nicht, damit die israelischen Geiseln freigelassen werden können, die immer noch von der Terrormiliz Hamas gefangen gehalten werden.
Möchte, dass Sie wissen, Sie sind mit ihrem Mitgefühl nicht allein. Auch in Deutschland nehmen viele großen Anteil. Am Leid der ermordeten und verschleppten Israelis und am Schicksal der unschuldig Getöteten, der Verwundeten und der Leidenden in Gaza. Ich bin sicher, die große Mehrheit der Israelis und der Palästinenser wünscht sich ein und dasselbe, nämlich Frieden.
Man kann zusammenfassen, ein heiliges religiöses Fest in doch sehr unheiligen Zeiten leider. Umso mehr ist es jetzt natürlich, finde ich ganz persönlich, auch eine wichtige politische Aussage, die Bundeskanzler Olaf Scholz da jetzt gemacht hat. Wie gesagt, mehr als 5 Millionen Muslime leben auch hier in Deutschland. Und er sagte, sie gehörten selbstverständlich zu unserem Land.
Wir lassen uns als Land nicht spalten. Musliminnen und Muslime gehören zu Deutschland. Genauso wie Jüdinnen und Juden, wie Christinnen und Christen. Und wie die Anhängerinnen und Anhänger anderer Religionen und Weltanschauungen.
Also die Botschaft, auch der Islam gehört zu Deutschland. Aber was bedeutet das? So wie auch das Christentum?
Ja, du hast recht. Man muss natürlich auch gucken, wie sehr werden Menschen muslimischen Glaubens und der Islam als Religion in Deutschland überhaupt anerkannt. Da gibt Deutschland nicht so ganz ein gutes Bild ab.
Interessant ist ja, wenn man sich diese Lichterkettenaktion, die wir beschrieben haben, in Frankfurt am Main anguckt, ne? Happy Ramadan. Diese Empörungswelle, die es da auch gab, insbesondere in den sozialen Netzwerken, also da fürchten sich jetzt viele vor einer Islamisierung der Gesellschaft.
Ja, da ist auf jeden Fall die Debatte groß entfacht und das alles wegen ein paar Lichtern letztlich, findet zumindest die Frankfurter Bürgermeisterin Nagis Eskandari-Grünberg von den Grünen. Sie kann die Kritik nicht nachvollziehen.
Ich glaube, wir müssen immer mit Menschen reden. Wissen Sie, ein Dialog ist ein Schlüssel. Wir wollen die Besinnung miteinander stärken. Da müssen wir mit den Menschen reden, mit unterschiedlichen Menschen am Tisch holen. Diejenigen, die rechte Gruppierungen sind, die werden wir sowieso nicht erreichen, egal was wir tun. Die werden halt immer ihre Meinung haben. Aber ich denke, das ist eine symbolische Lichter in der Stadt. Mein Gott, warum soll man gegen Lichter was haben?
Ja, aber es sind eben nicht nur rechte Gruppierungen. Das Image des Islam scheint für viele problematisch zu sein. Etwa die Hälfte aller Deutschen empfinden den Islam als entweder sehr bedrohlich oder eher bedrohlich. Das steht jedenfalls im Religionsmonitor 2023, der von der Bertelsmann Stiftung rausgegeben worden ist.
Dabei, und das sollten wir an dieser Stelle nochmal unterstreichen, finde ich, ist der Islam an sich in seiner nicht-extremistischen Form eine ganz normale Religion. Also wie das Christentum, wie der Hinduismus, das Judentum auch.
Aber der Anteil der Muslime in Deutschland, der wächst, ne? Anders als der anderen genannten Religion. Das würde ich nicht ganz unterschätzen. Und dann geht es ja irgendwann auch immer um die Frage, wie nah sollen sich eigentlich Staat und Religion sein? Immerhin gilt Deutschland ja als säkularer Staat, also Staat und Religion gehören getrennt.
Ja gut, aber frag doch mal bei unseren Kolleginnen und Kollegen in Bayern nach. Also ich komme aus Bayern und da hing zu meiner Schulzeit auch in fast jedem Klassenzimmer ein christliches Kreuz.
Genau. Also, weiß nicht. Aber der deutsche Staat hat sich in seiner Verfassung verpflichtet, Religion und Weltanschauung neutral zu begegnen. Er darf sich also selbst mit keinem religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnis identifizieren. Für das Christentum gilt das nur mit Einschränkungen.
Mit den Kirchen kooperieren darf der Staat sehr wohl. Es gibt in Deutschland offiziell zwar keine Staatsreligion, wie in Großbritannien oder Griechenland zum Beispiel. Also Staatsreligion, das heißt, dass es eine Mehrheitsreligion gibt, die mit dem Staat in engster, auch verwaltungsmäßiger Verbindung steht. Und trotz dieser Trennung von Staat und Kirche in Deutschland, die auch im Grundgesetz übrigens festgeschrieben ist, ist es einfach historisch gewachsen, dass die Bundesrepublik vor allem mit den christlichen Kirchen zusammenarbeitet. Also siehe nur das Beispiel Steuern, ne? Also beide großen Kirchen sind Körperschaften öffentlichen Rechts. Sie dürfen von ihren Mitgliedern Steuern erheben und über das Finanzamt eintreiben. Dann gibt es an öffentlichen Schulen auch Religionsunterricht beider Konfessionen. Und bei uns, beim RBB ja auch und allgemein eben in Gremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sitzen Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen.
Man muss fairerweise sagen, natürlich ist Deutschland in erster Linie christlich geprägt. Es ändert sich aber vieles. Die Mitgliederzahlen in der katholischen und der evangelischen Kirche, die werden kleiner. Und zum anderen, seit einigen Jahren versucht der Staat auch mit dem Islam stärker zu kooperieren. Jahrzehntelang wurde darüber gestritten, ob zum Beispiel Beamtinnen im öffentlichen Dienst und auch Lehrerinnen erlaubt sein soll, ein Kopftuch zu tragen. Mittlerweile darf man es zumindest nicht mehr grundsätzlich verbieten. Sehr viel vom Einzelfall abhängig. Und auch Islamunterricht gibt es mittlerweile auch an manchen Schulen in Deutschland. Also da tut sich einiges.
Da hast du schon recht. Also auch bei den Imamen hat sich super viel verändert. Seit noch nicht allzu langer Zeit arbeiten ja wirklich auch die ersten in Deutschland ausgebildeten Imame hier. Ja, wer soll oder darf in deutschen Moscheen predigen? Das wurde ja lange kontrovers diskutiert.
Ja, weil die große Mehrheit der Imame ja gar nicht aus Deutschland kommt. Stand jetzt noch. Die kommen nämlich aus
der Türkei, also hauptsächlich aus der Türkei. Sie werden von der türkischen Religionsbehörde gesendet und eigentlich auch bezahlt. Viele Jahre hat das Konzept funktioniert. Die Imame von dort galten als verlässliche Partner.
Jo. Aber dann kam Erdogan.
So ist es. Seitdem Erdogan immer mehr Einfluss auf das religiöse Leben nimmt, fürchten einige hier eben auch seinen politischen Einfluss auf die Imame, die in Deutschland arbeiten. Die Bundesregierung hat im Dezember letztes Jahr angekündigt, deswegen Imame, die in Deutschland arbeiten, sollen auch in Deutschland ausgebildet werden und Schritt für Schritt die Imame, die nicht ihre Ausbildung hier gemacht haben, absetzen.
Ja, aber dann sollten sie vielleicht auch die Sprache sprechen. Viele Imame sprechen kein Deutsch, verstehen dann auch die Lebensrealität von vielen Gläubigen in Deutschland nicht oder wollen sie nicht verstehen. Das soll sich ändern, erklärt Jörn Thiessen. Er leitet die Abteilung Heimat, Zusammenhalt und Demokratie im Bundesinnenministerium.
Die Imamausbildung in Deutschland trägt dazu bei, den Islam bekannter, deutscher, deutschsprachiger zu machen und kulturell noch anschlussfähiger. Und je mehr deutschsprachige, in Deutschland sozialisierte Religionsbeauftragte und Imame da sind, desto besser für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.
Ich habe mich dann auch gefragt, wie man überhaupt Imam wird in Deutschland.
Es gibt zwei Stellen, wo Imame in Deutschland ausgebildet werden. Zum einen bei der DITIB, das ist der größte und umstrittene islamische Dachverband Deutschlands. Und dann gibt es noch seit 2021 das Islamkolleg in Osnabrück.
Der Plan ist ja, 100 Imame pro Jahr in Deutschland auszubilden. Ich frage mich, ob das überhaupt realistisch ist, also Stichwort Lehrermangel.
Gibt es definitiv noch viel zu klären. Skeptisch ist auch der Vorsitzende des Islamkollegs, Sami Shapira.
Fakt ist, wir haben Stand heute eine Kapazität von ca. 25 Ausgebildete pro Jahr. Also mehr können wir im Moment nicht stemmen. Und wenn es aber mehr werden sollen, dann müssen wir natürlich die Ressourcen ausbauen. Anders kann das ja nicht funktionieren. Aber das ist ja genau das, was jetzt sozusagen in den Gesprächen auch mit DITIB, aber auch mit dem Bundesinnenministerium zu klären ist. Also über welche Zahlen reden wir konkret? Wie stark müssen wir ausbauen? Wo müssen wir genau ausbauen?
Also das Thema Finanzierung schwebt noch ein bisschen in der Luft. Es muss noch geklärt werden, wie das Ganze überhaupt finanziell auf die Beine gestellt werden kann. Da gibt es Ideen und Ansätze. Es ist aber noch nicht durchdebattiert. Ja. Ist der Islam in Deutschland angekommen? Was denkst du?
Ist er auf jeden Fall, auch wenn er es schwierig hat. Er wird auf jeden Fall sichtbarer und das ist ja auch unser Anlass für das Thema heute. Ramadan, das wichtigste Fest von Muslimen aller Welt. Nicht nur in den Hinterhöfen, sondern jetzt eben auch in der Fußgängerzone.
Bei anderen importierten Festen fällt uns das ja auch nicht so schwer mit der Akzeptanz. Siehe zum Beispiel, also ist überhaupt total unreligiös, aber Halloween ist mittlerweile etabliert. Die Läden sind voll mit Deko, Süßkram und Gruselkostümen. Dann können meiner Meinung nach zumindest ein paar Lichterketten in Frankfurt auch nicht schaden, oder? Ja, so oder so. Wir wünschen jedenfalls allen, die Ramadan feiern, ein frohes Fest und eine besinnliche Zeit. Wir, das sind Christina Fee Möbus
und Martin Spiller. Und auch morgen gibt es eine neue Folge News Junkies. Bis dann.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.